Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Die Ausbreitung des Coronavirus beschäftigt unsere Gesellschaft und sie erreicht inzwischen fast alle Bereiche des alltäglichen Lebens. Das lässt sich kaum vermeiden. Auch die Religionsgemeinschaften betrifft es und das einerseits ganz praktisch, denn wer will noch Gottesdienste besuchen in diesen Tagen, in denen physische Distanz das Gebot der Stunde ist. Und seit gestern wissen wir, man darf es auch gar nicht mehr. Das haben Bund und Länder gestern beschlossen. Aber andererseits trifft es Religionsgemeinschaften auch auf einer psychologischen Ebene. Wie viel Orientierung können Religionen bieten in Tagen, in denen die Unsicherheit kollektive Ausmaße angenommen hat. Das ist ein Thema in dieser Sendung. Dass öffentliche Veranstaltungen verboten werden, das betrifft nun auch religiöse Veranstaltungen, nicht zuletzt Gottesdienste. Denn dort kommen nicht nur viele Menschen zusammen, viele Rituale der christlichen Kirchen sind eng an den zwischenmenschlichen Kontakt gebunden. Das fängt schon beim Friedensgruß an, also dem gegenseitigen Händeschütteln. Nur einfach absagen oder verbieten bedeutet natürlich auch, dass was die Menschen dort suchen, und was es auch sein mag, Trost, Gemeinschaft oder Ähnliches, das kriegen sie dann nicht vor Ort. Gestern Nachmittag haben Bund und Länder Zusammenkünfte von Glaubensgemeinschaften generell verboten. Thomas Klatt hat sich am Sonntag und Montagvormittag in Berliner Kirchen umgehört, also zu einem Zeitpunkt, als das Gottesdienstverbot noch nicht beschlossen war. Ein Stimmungsbericht aus Berlin.
Ich wollte den Gottesdienst und bin gerade fassungslos. Und ich für meinen Teil finde, das darf nicht verboten werden.
Nee, ich habe ich eigentlich erwartet. Wollte bloß mal sehen, ob es tatsächlich stimmt. Darum bin ich hergekommen. Ja, ich habe Verständnis dafür.
Sagen die wenigen Gläubigen vor dem Berliner Dom am Sonntagmorgen. Die erst am Samstagabend vom Berliner Senat verkündeten Restriktionen, sämtliche Zusammenkünfte von mehr als 50 Personen sind verboten, ließen die meisten Gläubigen in den Betten liegen.
Jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt sind die Tage des Heils.
Im Berliner Dom aber fand der Gottesdienst dennoch statt. Vor leeren Bänken, aber mit schnell improvisierter Handykamera.
Deswegen werden die Gottesdienste jetzt über Facebook gestreamt und übertragen. Es gibt auch keine Besichtigung mehr, da diese Gottesdienste immer mit sehr vielen Menschen besucht sind, also 400, 500 Personen. Können wir natürlich nicht bei 50 Schluss machen. Es sind ja auch allein schon ziemlich viele Mitwirkende hier.
Sagt die Pressesprecherin der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, Christiane Bertelsmann. Auch größere Besuchergruppen wie im Berliner Dom könnten nun nicht mehr eingelassen werden. Kleinere Kirchen könnten aber weiter zum Gebet geöffnet bleiben.
Es gibt auch Gottesdienstorte, also von kleineren Gemeinden, die ganz normal weiter Gottesdienst machen, aber die natürlich auch zählen und es gibt diese Listen. Also der Senat hat ja verordnet, dass auch für diese Veranstaltung jetzt im Berliner Dom für alle Mitwirkenden, die müssen sich auf die Liste eintragen mit ihrem Namen, mit der Adresse und ja, Kontaktdaten.
Wie eben auch bei unaufschiebbaren Beerdigungsfeiern. Alles weitere, Konfirmationen bis zu Synoden, wird in die Zeit irgendwann später verschoben. Von den Maßnahmen des Senats wurden die Kirchen unvorbereitet erwischt. Es gab keinerlei Absprachen. Und was sagt das Kirchenvolk?
Die Reaktionen gehen wirklich von absoluter Hysterie und absolut alles zumachen bis nicht so schlimm. Wir könnten doch eigentlich weitermachen, aber diese Stimmen werden weniger. Also wir könnten weitermachen wie bisher. Da haben wir jetzt wirklich von fast Stunde zu Stunde immer weniger Menschen.
Aber ob nun virtuell via Livestream oder in kleinen Kirchen noch direkt, die Gemeindetheologen versuchen, Trost zu spenden.
Eigentlich kann man nur aus den Folgen der Krankheit für sich versuchen, Sinn zu schöpfen. Man könnte zum Beispiel sagen, so eine Krankheit ist eine ideale Situation dafür, sich jetzt um andere zu kümmern, von denen man annimmt, dass sie schwerer haben, damit umzugehen. Man kann bei den Nachbarn mal anfragen, vielleicht bei alleinstehenden Leuten, ob sie eigentlich versorgt werden.
Sagt die Berliner Dompredigerin Petra Zimmermann. Nur woher kommt das Virus? Ist die Pandemie vielleicht sogar eine Gottesstrafe?
Das Virus als gerechte Strafe Gottes, wofür? Natürlich ist es nicht die gerechte Strafe Gottes. Krankheiten gibt es ja nun seit Menschengedenken. Denn diese Vorstellung, da sitzt jemand und schickt uns jetzt diesen Virus auf den Hals, setzt ja voraus, dass es ein strafender Gott ist, der vor allen Dingen Rache übt. Ein rächender Gott, der die Menschheit jetzt knechtet mit so einem Virus, der entspricht in keiner Weise dem, was ich als christliche Gottesvorstellung habe. Er hätte uns schon tausendmal vernichten können, wenn es wirklich ein solcher strafender Gott wäre. Dass wir im Neuen Testament lesen sollen, was ist die Definition von Gott? Ja? Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
Auch im Erzbistum Berlin werden die Gottesdienste in der Hauptstadt zunächst ausgesetzt.
Wir haben ungefähr 320.000 Katholiken. Davon gehen rund 30.000 am Sonntag in die Kirche in Berlin. Und wenn man das verteilt auf die Sonntagsgottesdienste, kommen wir schon auf einen Schnitt von über 50.
Sagt Stefan Förner, Pressesprecher des Berliner Erzbistums. Auf dem Land, in kleineren Gemeinden, soll es weiterhin die Kommunion geben. Anders als beim evangelischen Abendmahl wird dabei kein Kelch mit Wein oder Saft herumgereicht. Aber auch bei Katholiken ist Vorsicht geboten.
Wir müssen eine Regelung finden, die dem aktuellen Ansteckungsrisiko gerecht wird. Bei uns gehört zum Gottesdienst, zur sonntäglichen Eucharistiefeier, die Austeilung der Hostien. Das ist wahrscheinlich von den Übertragungsrisiken schon einfacher als im evangelischen Gottesdienst. Es ist jetzt schon klar, dass diese Frömmigkeitsform, die Hostie sich auf die Zunge legen zu lassen, aktuell absolut gar nicht geht. Nur in die Hand.
Die Hände sollten aber gut gewaschen sein, zumindest lang genug.
Also ich habe jetzt gesehen von den Mönchen in Neuzelle, die haben diese Händewaschanleitung unterlegt mit dem Salve Regina in dieser gregorianischen Schrift. Das geht wohl auch auf. Und andere sagen ein bzw. zwei Vaterunser zu beten, je nachdem wie schnell man das tut. Das ernst zu nehmen und nicht lächerlich zu machen, ist auch schon ein erster wichtiger Schritt.
Auch der traditionelle Friedensgruß, das gegenseitige Händeschütteln im Gottesdienst, entfällt. Und das Weihwasser?
Üblich ist, dass man in die Kirche geht und sich mit dem Weihwasser bekreuzigt, um sich an die eigene Taufe zu erinnern. Das ist so eine Art Reinigung, wie die Taufe ja auch reinigend sein soll, dass das aktuell das Weihwasser im Weihwasserbecken nicht eine reinigende, sondern eher eine gefährdende Rolle hat, ist evident. Deswegen sind in den Kirchen die Weihwasserbecken trockengelegt.
Manche Gläubige würden ihre Hand in das leere Weihwasserbecken stecken und sich nun trocken bekreuzigen. Bei allen Vorsichtsmaßnahmen, was hilft gegen das Virus? In sozialen Netzen kursieren Tipps von Knoblauch bis Nahrungsergänzungsmitteln. Was aber ist mit Rosenkränzen oder dem heiligen Wasser von Lourdes?
Ich glaube, dass die Menschen alle sehr vernünftig reagieren und das ist das Entscheidende. Es gibt keinen, der sich da in seinen Wahn reinsteigert. Wenn doch, muss man dem helfen oder der helfen. Aber ich habe bisher kein Hinweis, dass Menschen jetzt auf Zauber und Schabernack und Hokuspokus verfallen, weil sie meinen, das könnte irgendwie das Coronavirus aufhalten.
Ausfallende Gottesdienste, allgemeine Ratlosigkeit. Auch in den Kirchen fragt sich manch einer, wie aus der Not eine Tugend gemacht werden könnte. Vielleicht auch künftig den Glauben nur noch vor dem Fernseher, am PC oder Smartphone leben? Dass die virtuellen Angebote der Kirchen nun zu einer Blaupause für das künftige Glaubensleben in Deutschland werden, glaubt Horst Gorski nicht. Er ist Theologe und Vizepräsident des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Deutschland.
Das Fehlen der Gottesdienste, wo sie dann jetzt für eine Zeit lang ausfallen, wird im Gegenteil ein Nachdenken darüber in Gang setzen und bei manchen auch einen Hunger danach, dass sie merken, was ich digital bekommen kann, ersetzt eben dann doch nicht voll die persönliche Begegnung.
Die Berliner Dompredigerin Petra Zimmermann hofft im Gegenteil, dass die Krise die Menschen auch zu mehr Lebensmut ermuntert.
Vielleicht gibt es auch ganz neue kreative Entdeckungen, die daraus entstehen. Ich habe zum Beispiel gestern gehört, dass sich Musiker in verschiedenen Häusern zu einem Hinterhofkonzert über die Balkone zusammenfinden. Man gibt ein Stück vor und jeder, der ein Instrument hat, versucht von seinem Balkon aus dazu zu spielen. Solche Ideen müssen wir vielleicht viel stärker entwickeln. Also verlieren Sie nicht den Mut.
Gottesdienste in Zeiten von Corona-Krise, das waren Stimmen aus Berlin, eingefangen von Thomas Klatt. Und sein kirchliches Stimmungsbild ist am Sonntag und Montagvormittag entstanden. Mittlerweile gelten, wie gesagt, noch strengere Leitlinien. Bund und Länder haben unter anderem Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und Zusammenkünfte anderer Glaubensgemeinschaften gestern verboten. In den vergangenen Jahren ist viel darüber spekuliert worden, woher der Aufschwung von rechtem Gedankengut rührt, wie der Zulauf zu Pegida, zur AfD zu erklären ist, vor allem im Osten Deutschlands zu erklären ist, wo die AfD ja in den vergangenen Wahlen überall große Wahlerfolge feiern konnte. Viel ist spekuliert worden, viele Vermutungen sind aufgestellt worden. Ein Aspekt aber ist dabei bislang zu kurz gekommen, nämlich die Religiosität der Menschen. Das sagen zumindest Forscher der Unis Leipzig und Bern. Sie haben diesen Aspekt in den Fokus genommen und kommen zu einer These, die es durchaus in sich hat. Zugehörigkeit zu einer Kirche kann gegen Rechtsextremismus immunisieren. Oder etwas präziser ausgedrückt, kann ein immunisierender Faktor sein. Und mehr noch, Aberglaube auf der anderen Seite ist ein Risikofaktor für die Nähe zu Verschwörungsmythen und damit dann auch zu rechtem Gedankengut. Mit einem der beiden beteiligten Forscher will ich sprechen über Glaube, Aberglaube und wie beides mit Rechtsextremismus zusammenhängt und auch darüber, was Religion zu aktuellen Verschwörungsmythen im Hinblick auf den Ausbruch des Coronavirus sagen kann. Alexander Jendel von der Uni Leipzig sollte eigentlich jetzt in einem Hörfunkstudio sitzen. Das geht aktuell gerade leider nicht und von daher sprechen wir jetzt übers Telefon. Aber Hauptsache, wir sprechen. Herr Jendel, hallo.
Ja, hallo.
Bevor wir jetzt mal ans Eingemachte gehen, vielleicht erstmal eine begriffliche Trennung. Was ist denn für Sie der Unterschied zwischen Glaube und Aberglaube? Weil gerade Religionskritiker sind ja versucht, beides auch mal in einen Topf zu werfen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ist auch vielleicht gar nicht so leicht zu beantworten, weil es da natürlich auch Kontroversen drüber gibt. Zumindest so, wie wir das ja unterschieden haben, ist, dass wir bei dem Glauben, also bei dem jetzt bei uns vor allem der christliche Glaube, das hängt sehr stark zusammen mit eigentlich einer Weltanschauung, die im Zusammenhang mit dem Christentum steht, also Nächstenliebe, Glaube an die Gleichwertigkeit. Während das beim Aberglauben keine Rolle spielt, das ist sozusagen eher ein magisches Denken, beispielsweise Glaube an Wahrsager oder Horoskope, so etwas Ähnliches. Da steckt also nicht so eine Weltanschauung dahinter, wie das im religiösen Glauben, also bei großen Religionen beispielsweise oder auch bei anderen Religionen eine Rolle spielt.
Und warum jetzt aus Ihren Ergebnissen, aus den Ergebnissen Ihrer Forschung heraus, warum immunisiert denn Glaube, kirchlicher Glaube, gegen rechtsextremes Gedankengut?
Also da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein mit der Aussage. Wir haben ja Ost- und Westdeutschland getrennt untersucht und wir finden das für Ostdeutschland heraus, aber nicht für Westdeutschland. Und da haben wir also sozusagen mehrere Indikatoren für Religiosität gehabt. Das eine ist die religiöse Zugehörigkeit, das andere der Gottesbezug und das andere die Kirchenbindung, also ob man an Gottesdienst teilnimmt oder auch an anderen Kirchenaktivitäten. Und dieser letzte Indikator, also die Kirchenbindung, da haben wir herausgefunden, dass die negativ korreliert ist mit Rechtsextremismus, also wie Sie gesagt haben, immunisiert, aber das im Osten Deutschlands und nicht im Westen Deutschlands. Das erklären wir damit, dass wir davon ausgehen, dass in Anlehnung an Theodor Adorno, der da schon auch in seinen Studien zum autoritären Charakter über diesen Zusammenhang von Religiosität und Ethnozentrismus geschrieben hat, gehen wir davon aus, dass wir im Osten Deutschlands es eher mit einem radikalen Christen zu tun haben, tendenziell, also der sich mit der Weltanschauung der Kirche dort identifiziert. Und das bedeutet, dass dort eher Werte vermittelt werden wie Gleichwertigkeit, Nächstenliebe und Toleranz. Und das geht sozusagen dort einher mit der Ablehnung von rechtsextremen Aussagen in einer Bevölkerungsumfrage, die wir quasi analysiert haben.
Aber das würde sozusagen bedeuten, dass die Christen im Ostdeutschland andere Christen sind als jetzt im Westen Deutschlands. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, in der Gesamttendenz schon. Also muss natürlich da auch immer vorsichtig sein. Wir machen ja statistische Analysen. Es geht immer darum, was sozusagen vorherrschend ist. Es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Es gibt natürlich auch rechtsextreme Christen in Ostdeutschland. Das ist ganz klar. Genug Beispiele werden immer wieder genannt. Aber es geht um die Gesamttendenz und da haben wir das sozusagen herausgefunden, dass das insbesondere im Osten ist. Und das liegt aus unserer Sicht daran, dass wir jetzt im Osten, dort, das ist ja eine Region, das ist die säkularisierteste Zone der Welt zusammen mit Tschechien, dass dort ja eher die religiösen Menschen in der Minderheit sind. Das sind ja nur etwa 20%, die konfessionell gebunden sind. Es gibt dort also sehr wenige, die überhaupt in die Kirche gehen. Und dass das ja dort eher eine Minderheit ist und dass es im Westen noch mehr Regionen gibt, wo das noch eine Konvention ist. Man ist sozusagen in der Kirche, weil die Eltern das so wollen oder im Dorf das so üblich ist. Das heißt, das ist eher eine extrinsische Religiosität, während im Osten das also eine eher authentische, intrinsische Religiosität ist. Und das ist dann etwas anderes. Also das heißt, es gibt eine größere Freiwilligkeit im Osten Deutschlands. Wer dort religiös ist, tut das nicht einfach nur so, weil die anderen das so wollen. In der Gesamttendenz.
Der Religionskritiker, die Religionskritikerin würde natürlich jetzt irgendwann einwerfen wollen, man braucht doch auch eigentlich keine Religion, keine Kirche, um liberale demokratische Werte zu verinnerlichen oder verinnerlicht zu haben. Und die Geschichte der meisten Religionen, die Geschichte legt ja sogar mitunter das Gegenteil nahe. Was sagen Sie dazu?
Ja, also Religion kann verbinden, Religion kann auch auseinandertreiben. Ich habe nichts gegen diese Kritik, aber sie ist dann auch zu einseitig, wenn man nicht auch eingesteht, dass Religion auch in eine andere Richtung tendieren kann, nämlich genau das, wenn sie sozusagen authentisch ist im Falle des Christentums und es dort tatsächlich eine Identifikation mit der christlichen Lehre von Nächstenliebe, Gleichwertigkeit und Toleranz einhergeht. Natürlich gibt's Religionsgemeinschaften oder Strömungen, bei denen das eher nicht der Fall ist. Uns ging es ja halt darum, was ist denn die Gesamttendenz in Deutschland? Und da stellen wir fest, dass es in Ostdeutschland eher in diese Richtung geht, dass hier Werte vermittelt werden, die christliche Lehre ja eigentlich vermittelt.
Dann gehen wir mal auf die andere Seite, gehen wir mal zum Aberglauben. Warum gibt es denn auf der anderen Seite eine Nähe zwischen rechtsextremem Gedankengut und Aberglaube?
Ja, auch eine gute Frage. Das hat was damit zu tun, dass bei diesem Aberglauben, das hängt sehr stark zusammen mit vereinfachten archaischen Denkstrukturen. Also da geht es immer darum, die Komplexität der Welt zu reduzieren, eine Welt sich auszumalen, die schwarz oder weiß ist, die eingeteilt ist in Gut und Böse. Und das spielt beim Rechtsextremismus eine ganz große Rolle, also diese Ungleichwertigkeitsvorstellung, dass man besser ist anderen Nationen gegenüber, anderen Religionsgemeinschaften, anderen Ethnien, Rassen und so weiter und so fort. Und das steht im Zusammenhang mit dieser Denkweise, dieser archaischen Denkweise, die wir im Aberglauben finden. Es geht also immer darum, sich die Welt dadurch zu vereinfachen, indem man sie aufteilt in Schwarz und Weiß, Gut und Böse.
Ist dann Aberglaube nicht möglicherweise ein Zeichen für Unaufgeklärtheit oder ich nenne es jetzt auch mal für eine Art Faulheit im Denken?
Ja, es ist, ich würde es beschreiben als eine unreife Form, eine noch nicht erwachsene Form des Denkens, eine quasi kindische Form des Denkens. Wir finden das ja bei Kindern, die glauben noch im Kleinkindalter an Magie, die glauben natürlich an den Weihnachtsmann und für einen Erwachsenen ist es natürlich völlig irrsinnig, dass da ein Weihnachtsmann zu einem kommt, sich noch eine halbe Stunde Zeit nimmt und alle anderen Menschen auf der Welt auch noch besucht. Und so können Kinder können halt das in einem gewissen Alter, später können sie das dann noch nicht, diesen Perspektivwechsel einnehmen und sie können das noch gar nicht verstehen. Es geht sozusagen, sie sind noch in so einer Art egozentrischen Welt. Und das haben wir bei Menschen, die stark an so etwas glauben, tendenziell eher. Und das wiederum geht einher mit diesen Ungleichwertigkeitsvorstellungen. Bei diesen Ungleichwertigkeitsvorstellungen geht es immer darum, ich bin das Gute, ich bin das Ideale und das Böse, das Andere, das Ungleichwertige, das muss bekämpft werden. Und das spielt da eine ganz große Rolle. Deswegen geht das auch einher mit diesen Verschwörungstheorien, wo das ja auch eine Rolle spielt.
Herr Jendel, wir reden über Ihre Studie zum Zusammenhang von Aberglauben und rechtsextremem Gedankengut. Und eben dann auch im weiteren Schritt über Verschwörungsmythen. Ich will mit Ihnen in dieser Ausnahmewoche natürlich auch noch kurz über das Thema Corona sprechen. Es kursieren jetzt schon viele Verschwörungstheorien im Netz zum Ausbruch von Corona. Manche, die dahinter ein groß angelegtes Komplott sehen. Von wem ist es austauschbar, das Feindbild? Kann gegen so etwas auch Religion immunisieren? Also, und ich sage ganz bewusst dazu, auch wenn zum Teil sogar Priester ja selbst so etwas verbreiten, wie Corona sei eine Strafe Gottes.
Ja, bei solchen Leuten, die so etwas verbreiten, das sei eine Strafe Gottes, haben wir ja wieder dieses Problem mit dem Schwarz-Weiß-Denken. Ja, da geht es wieder um diese Ungleichwertigkeitsvorstellung. Es geht wieder darum, dass man selber das Gute ist und dieser Gott, der ist auch das Gute, ja, der verkörpert einen eigentlich selbst, weil man ja das Gute, das Ideale ist. Und dieser Gott, der bestraft alles, was man selber, die gute Person, hasst und als böse verachtet. Ja, und deswegen muss sozusagen dieser Gott, der ist dann jemand, der jetzt dieses Virus auf die Welt bringt, um diese Gesellschaft zu bestrafen, die fortschrittlich ist, die tolerant ist, Frauen gleichwertig sind und so weiter und so fort. Das heißt, natürlich gibt es auch, spielt das auch bei in einigen Religionen oder Religionsgemeinschaften, gibt es so etwas. Und da kann sich natürlich die Kirche entgegenstellen und sagen, das ist nicht die Art und Weise, hat eigentlich nichts mit dem christlichen Glauben zu tun, der ja eine Vorstellung von Gleichwertigkeit hat, und kann sich auch diesem strafenden Gott, den es da angeblich geben soll, entgegenstellen. Warum sollte es einen strafenden Gott geben, der dieses Virus über die Menschheit bringt? Also das gehört wieder zu diesen archaischen Vorstellungen, diese Einteilung in Gut und Böse, die bei manchen Menschen sehr ausgeprägt ist, die einfach noch nicht erwachsen, reif denken, und damit meine ich, dass man sozusagen die Realitätsprüfung funktioniert, dass man also die Welt so wahrnimmt, wie sie ist. Das ist natürlich eine große Kunst, das kann jeder nicht 100% genau, aber es gibt natürlich graduelle Unterschiede. Das heißt, es ist also eine wahnhafte Umdeutung der Realität bei solchen Menschen, die im Zusammenhang steht mit dieser Einteilung in Gut und Böse.
Herr Jennel, Sie sind Soziologe, Sie forschen sozialpsychologisch. Was glauben Sie denn, ob jetzt in Ost oder in West oder sonst wo, wie wird sich denn diese Angst vor der Ausbreitung des Coronavirus und auch die kollektive Unsicherheit, die ja die Kirchen genauso ergreift wie alle anderen Menschen, wie wird sich das auswirken auf die Religionsgemeinschaften, auf die Kirchen, auch wenn ja zum Beispiel jetzt alle Gottesdienste abgesagt werden?
Ich denke, da wird es keinen großen Unterschied geben zu dem Rest der Gesellschaft. Es wird Menschen geben, die können ruhig und gelassen mit so einer Situation umgehen und da sehr rational damit umgehen und sich auch solidarisch verhalten. Es geht jetzt ja auch viel um Solidarität. Und die werden also nicht panisch sein. Und es gibt natürlich Menschen, die so Angst getrieben und panisch reagieren und sich möglicherweise auch egoistisch verhalten. Das heißt, ich bin vorsichtig optimistisch, dass es jetzt gerade eher in Richtung Solidarität gibt. Wir sehen das in einem hochreligiösen Land wie Italien, wo ja doch die Menschen sehr ruhig und solidarisch in dieser wirklich schwierigen Situation miteinander umgehen. Wir haben diese Bilder gesehen, wo Menschen zusammen singen. Ich glaube, zurzeit geht das eher in diese Richtung, und das gilt für Mitglieder in der Kirche genauso wie Menschen, die nicht Mitglied in einer Kirche sind.
Das war Alexander Jendel, Religionssoziologe an der Uni Leipzig, über die Nähe von Aberglaube, Verschwörungsmythen und Irrationalität in irrationalen Zeiten und darüber, was Kirchen dem entgegenhalten können. Wir haben das Gespräch vor dieser Sendung aufgezeichnet. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein und Christiane Florin. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.